Dazu muss ich auch sagen, dass ein wesentlicher Merkmal von den meisten Mahayana-Sutras ist auch Kritik an den Hinayana. Nicht an die Hinayana-Sutras, sondern Kritik an den Hinayana. Und diese Kritik ist manchmal unausgesprochen, implizit, wie in dem Weißen Lotus-Sutra, was ich erwähnt habe. Und manchmal sehr direkt und ausgesprochen, besonders in den späteren. Warum ist es so wichtig, dass eine ganze Gattung von großen Sutras sich mit dieser Kritik beschäftigen? Erstens ergibt es sich, oder mindestens ergibt sich die Antwort zum Teil einfach aus dem Wort. Sie haben die anderen Schulen, die sich ja der Reinheit und Ursprünglichkeit lobten, mit zweifelhaftem Recht, Hina genannt. Also klein, kleiner, weniger. Weil sie ein niedrigeres Ziel anpeilten. Das Ziel von, ein bisschen grob, aber ziemlich ehrlich gesagt, Ziel von persönlicher Befreiung für sich, egal was anderen passiert. Also was Bhante spirituellen Individualismus nennt. Die Mahayanisten haben gesehen, dass dies wirklich eine Buchstabentreue darstellte, eine Treue an das Wort der Sutras. Und die Mahayanisten, versuchten eher den Sinn zu verstehen und den Sinn umzusetzen. Ich möchte einige Beispiele geben, die uns vielleicht ziemlich absurd vorkommen. Teils sind sie historisch, teils sind sie zeitgenössisch, von dieser Hinayana-Einstellung, die aber immer noch gegenwärtig zu finden ist und ein Phänomen durch die ganze buddhistische Geschichte. Ich habe von den Sutras gesprochen. Also es gibt drei klassische Einteilungen in dem buddhistischen Kanon. Sutras und Abhidharma, was einige Leute zurzeit studieren hier, und dann Vinaya. Und Vinaya wird manchmal als Mönchsregel beschrieben bzw. abgetan. Und die englische Übersetzung vom Vinaya, die ich kenne, ist so 5 Bände ungefähr dieser Größe. Kernteil ist der Pratimoksha, wo eigentlich die Vorsätze der Bhikshus, was wir als Mönche übersetzen, Vorsätze der Bhikshus aufgeführt werden. Dies gehen in viele Einzelheiten und regeln das klösterliche Leben und klösterliche Angelegenheiten. Wie vermutlich wir alle wissen, sind Bhikshus keusch oder sollen keusch, strich zölibatär leben. Im Kernteil des Vinaya, im Pratimoksha, werden, ich wollte sagen alle möglichen, aber ich glaube nicht, dass das stimmt, aber sehr, sehr viele Arten von Unkeuschheit in Einzelheiten aufgeführt und dann abgelehnt und verworfen. Also ein Mönch soll sie nicht ausüben. Es wird klar, wenn man sie liest, dass der dritte Vorsatz, der dritte Vorsatz, den wir rezitieren, offensichtlich nicht genügte. Es war, als ob der dritte Vorsatz literalistisch, wortwörtlich, im engsten Sinne des Wortes verstanden wurde. Im Sinne, dass, ein Mensch soll keinen, in Anführungszeichen, normalen, heterosexuellen Geschlechtsverkehr durchführen. Abgehakt. Alles andere steht offen. Und das ist sehr, sehr viel. Lasst eure Fantasie walten. Oder besser noch, lasst eure Fantasie nicht walten. Offensichtlich waren die Fantasien der Mönche sehr reichhaltig. Und es ist auch ganz klar, das war nicht nur eine Sache der Fantasie. Dieser Teil liest ein bisschen wie ein nicht illustriertes Katalog von Beate Use. Also, all diese detaillierten sexuellen Möglichkeiten werden aufgeführt und abgelehnt. Aber was wird nicht erwähnt? Was wird in diesem Hinayana-Text nicht erwähnt? Der Grund. Warum? Das Prinzip. Das wird nicht aufgeführt. Der Sinn von Keuschheit, der Sinn von Zölibat. Es ist einfach ein Teil des Lebensstils hier aufgeführt. Wir rezitieren als positives Gegenstück zum dritten Vorsatz Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Und dadurch, muss ich leider sagen, gehen wir viel näher an den Sinn, an das Prinzip, als sehr, sehr viele der Mönche, die nach dem Vinaya leben. Es ist klar, dass man weg von sexueller Begierde will. Weg von Begierde an sich. Aus den niederen Bereichen vom Kamaloka in die höheren Bereiche des Kamaloka und in den Rupaloka. Das heißt, mehr in Richtung Zugangskonzentration und Dhyana. Sprich, Zölibat ist ein Mittel zum Zweck des geistigen Lebens. Es unterstützt das geistige Leben im Allgemeinen und Meditation spezifisch. Und das ist in den literalistischen Kreisen des Hinayana untergegangen. Zweites Beispiel. In dem Vinaya wird es Mönchen verboten, oder als Vorsatz, die sollen Geld nicht berühren. Einige kennen dieses Beispiel, aber ich erwähne es. Also ich habe in meiner Anfangszeit mit den FEBOen in London von einem Mönch, Theravada-Mönch aus der Gegend gehört, der Geld hatte, aber es immer aus seiner Tasche mit einer Handschuhe rausholte, damit er es nie berührte. Und dann von einem anderen, der auch Geld nie berührte, aber Kreditkarte stattdessen benutzte. Und dann habe ich gehört, was eher traditionell in den südostasiatischen Ländern ist, der Mönch berührt das Geld nie, aber er hat einen Laiendiener, der so sein Portemonnaie für ihn trägt. Ein bisschen wie so der Kammerdiener der Königin in London. Die Frage wird offensichtlich nicht gestellt, warum Geld nicht anrühren. Ich muss zugeben, dass ich eine Annahme mache. Und zwar, dass eine Art von primitive Magie da verstanden wird, dass Geld irgendwie schmutzig ist. Dass es einen besudelt, wenn man Geld berührt. Und das ist ganz klar nicht, worum es geht. Nicht, worum es mit diesem Vorsatz für die Mönche geht, sondern dass es hier wirklich um das Prinzip von Gierlosigkeit geht. Eine weitere Form der Entartung, die in Hinayana-Kreisen auftauchte, ist das Verwechslung zwischen Lebensstil und Zufluchtnahme. Wir könnten sagen Verwechslung zwischen Lebensstil und einfach Praxis, den Sinn vom Dharma. Das hatte unter anderem die Auswirkung, dass andere Lebensarten als der des Mönchs herabgesetzt wurden. Mönche haben vergessen, dass die Zufluchtnahme zentral ist. Und haben stattdessen den formalen Lebensstil eines Mönches mit seinen Regeln in den Mittelpunkt gestellt und geglaubt, dass Regeln folgen, üben gleicht. Bhante spricht von dem Kontrast zwischen dem, was er ein, das ist so seine Wörter, einem Vinaya-Mönch nennt und einem Sutra-Mönch. Ein Vinaya-Mönch folgt den, ich vergesse immer, ob es 256 oder 132 Regeln aus dem Vinaya ist. Und das wird sozusagen seine Hauptpraktik. Und leider allzu häufig, ohne nachzufragen, warum, was der Sinn ist. Und dann kann man sich wirklich fragen, kann er sie wirklich ausüben, wenn er nicht fragt, wozu diese Regeln? Im Gegensatz dazu spricht Bhante von einem Sutra-Mönch. Ein Sutra-Mönch verstößt möglicherweise jeden Tag gegen sehr viele dieser Vinaya-Regeln. Aber er folgt dem Beispiel des ersten Mönches, des Buddha. Er versucht, dem Buddha nachzuahmen. Er versucht, so die Prinzipien umzusetzen. Er ist ein Mönch, ein armer Wanderer, Suche nach der Wahrheit, weil es eine hilfreiche Lebensart ist, eine hilfreiche Lebensart, um Erleuchtung zu erlangen. Und er weiß das und stellt sich die grundsätzliche Fragen. Aber kommen wir, das ist vielleicht der allgemeine Hintergrund zu dem frühmahayanistischen Enttäuschung mit den Mönchen, die sie dann Hinayan oder Hinayanisten nannten. Bhante spricht von etwas, was vielleicht noch wichtiger ist. Und das ist, dass diejenigen, die später Hinayana genannt wurden, nur den frühen Sutras folgten. Die folgten dem Wort des Buddha, aber nicht dem Beispiel des Buddha. Andersrum gesagt, die Mahayanisten verehrten das Wort des Buddha weiter, aber die verehrten auch das Beispiel und das Leben des Buddha und alles, was nicht ausgesprochen, aber tatkräftig gezeigt wurde. Ein sehr wichtiger Punkt in den frühen Sutras, die, wie Bhante sagt, ein unbezahlbarer Schatz sind, wird fast gar nichts über Karuna gesagt, fast gar nichts über Mitgefühl ausdrücklich gesagt. Aber man hat das Beispiel des Buddha. Man hat Bände voll, wo der Buddha zum Wohle aller Lebewesen lehrt und handelt. Andere Worte werden benutzt. Die Worte Bahujana Hitaya kommen auf. Zum Wohle der vielen. Sein erster Hinweis an die erleuchteten Schüler, auch so ungefähr 60 Schüler erleuchtet wurden in den ersten Monaten seiner Lehrtätigkeit, waren, dass sie so durch das Land gehen sollten, Bahujana Hitaya, zum Wohle aller, um Dharma zu lehren. Und 50 Jahre lang hat er das selber gemacht. Also in gewissem Maße war der Mahayana ein Protest. Ein Protest gegen einen Literalismus gegen diese enge Einstellung, gegen das Vergessen. Gegen, könnten wir sagen, das Vergessen des Buddha selber.